Ich lese aus dem historischen Roman Theaterblut, der im September 2016 bei Tredition erschienen ist. Die Sternkammer. In London herrschte der schwarze Tod. Mit einem Schiff, das von Indien zurückkehrte, soll die Pest nach England gekommen sein. Es waren nur noch Sterbende und Tote an Bord, keiner mehr am Steuer. Das Schiff wurde von der Flut an die Küste getrieben und lief auf. Nur Ratten verließen das Wrack, huschten scharenweise an Land, schienen zugleich aus Kellern, Schuppen, Verliesen hervorzuquellen, Ratten mit Krusten an den Augen, Schorf an den Ohren, Blut an Nase und Maul, mit kahlen Stellen im stumpfen Fell. Sie brachten Tod und Verderben, und gleich darauf lagen sie verendet im Dreck. Bald vernahm man aus Häusern lautes Beten und Klagen. Wanderprediger erhoben ihre Stimmen und stellten die Pest als gerechte Strafe Gottes für die allgemeine Sündhaftigkeit dar. Quacksalber priesen wirkungslose Wundermittel an. Leichen wurden von Balkonen und Fenstern mit Seilen herabgelassen, um von Totenträgern des Nachts aufs Pestfeld gefahren zu werden. Viele Londoner flohen aufs Land, in der Hoffnung, so der Ansteckung zu entgehen. Die ganze Stadt war ein Leichenhaus. Es starben bis zum Ende des Jahres 1592 16.500 Menschen. Die Theater waren wegen der Pest geschlossen worden. Der Dichter Christopher Marlowe führte auf dem Gut seines Freundes und Gönners Thomas Walsingham in Scradbury ein angenehmes Leben als Hauspoet. Sein Freund war großzügig und witzig, doch sein Blick erinnerte Marlowe manchmal an dessen Onkel, den Herrn des Geheimdienstes, der bis vor kurzem die Spinne im Zentrum eines Netzes aus Intrigen und Spitzelei gewesen war. Er ahnte, dass sein Gönner zum Teil das Handwerk des alten Mannes geerbt hatte. Jedenfalls war sein Verhältnis zu Tom unbefangener und inniger gewesen, als Sir Francis noch lebte. Als er in seinem Zimmern das Hufklappern auf dem Kopfsteinpflaster des Hofes hörte, hatte er böse Vorahnungen. Und als er erfuhr, dass ein Kurier des Kronrates gekommen war, drehte sich ihm eine Faust im Magen um. Der Bote forderte ihn auf, unverzüglich nach London mitzukommen. Das Schriftstück, das er vorwies, kam direkt vom Kronrat, den mächtigsten Männern im Land. Männern, die zu Tod oder Folter verurteilen konnten. Marlowe fragte den Boten, ob er den Grund für seine Festnahme kenne. Er antwortete mit einem Achselzucken. Er wurde vor die Sternkammer bestellt. Schlimmer konnte es nicht kommen. Dieses Gericht war für Anschläge auf die Verfassung von Staat und Kirche zuständig. Die Prozedur des Verfahrens wurde von Fall zu Fall ganz nach Belieben festgelegt oder geändert und, wie sich herumgesprochen hatte, immer zum Nachteil des Angeklagten. Verteidiger, Protokolle, Anklageschriften waren unbekannt. »Ich bin so gut wie tot«, sagte er zu seinem Freund. »Das glaube ich nicht«, antwortete Tom. »Wie denn nicht?« »Das erkläre ich dir, wenn du zurück bist.« »Zurück«, rief Marlowe, »du träumst ja wohl.« Er umarmte Tom, stieg auf das bereitgestellte Pferd und machte sich mit dem Abgesandten auf den Weg. Ihm war schlecht vor Angst. Was würde auf ihn zukommen? Lange bevor sie die Stadt erreichten, tauchte in der Ferne ein Gewirr aus roten Dächern auf, inmitten von hohen Kirchtürmen und rauchenden Schornsteinen. Im Licht der Sonne sah die Stadt frisch aus, überhaupt nicht wie ein Ort, an dem die Pest wütete. Sie passierten das Stadttor und Marlowe kam es so vor, als habe sich seit seinem Fortgang vor 3 Wochen nichts geändert. Die Straßen waren an beiden Seiten von aufragenden Holzgebäuden gesäumt, die das Licht aussperrten. Hier lebten Arm und Reich dicht gedrängt beisammen. Markthändler priesen ihre Waren an, Milchmädchen, Quacksalber, Fischverkäufer. Hammerschläge von Zimmerleuten hallten durch die Gassen, Sänften, Fuhrwerke und Kutschen drängten sich durch das Gewimmel der Leute. Über allem hing der Gestank der Ausscheidungen von Mensch und Vieh, was Marlowe nach den Wochen auf dem Land besonders auffiel. Auch am Flussufer empfing sie fauliger Geruch. An einer Straßenecke stießen sie auf zwei Totenträger, die dabei waren, mehrere Pestleichen auf einem Karren zu heben. Marlow wandte sich angewidert ab, hielt sich Mund und Nase mit der Hand zu und eilte schnell vorbei. Wenig später stand er vor dem Kronrat, der in einem Raum tagte, der Sternkammer genannt wurde. Durch zwei Fenster schien die Maisonne herein und machte Streifen von gerade aufgewirbeltem Staub sichtbar. Dennoch kam Marlow der Saal sehr düster vor. Er war rundum mit dunkler Eiche getäfelt, die Rückwand bedeckte einen Gobelin, der eine königliche Jagd zeigte. An der Decke befanden sich vergoldete Sterne auf kobaltblauem Grund. 18 Männer saßen hinter einem langen Tisch, elegant und nach spanischer Mode gekleidet, mit einem dazu passenden Gesichtsausdruck. Ihre großen Halskrausen wirkten, als wären ihre Köpfe abgeschnitten und würden auf einem weißen Tablett präsentiert. Unter ihnen war Robert Cecil, der nach dem Tod von Francis Walsingham dessen Funktionen übernommen hatte und nun der erste Staatssekretär war. Am anderen Ende saß der Erzbischof von Canterbury. Einer der Herren war Ferdinando Stanley, ihm gut bekannt als Lord Strange. Ein weiterer war Robert de Frew, der Earl von Essex. Der Präsident der Sternkammer, Lord Packering, saß in der Mitte. Er fragte Marlow: »Wissen Sie, warum Sie hier sind?« Marlow, um eine aufrechte Haltung bemüht, antwortete: »Vielleicht verlangt die Königin nach meinen Diensten?« Diese Antwort schien kühn, doch nicht so weit hergeholt, denn er war schon mehrfach, sowohl in Frankreich als auch in Schottland, in geheimer Mission unterwegs gewesen. Lord Packering warf einen Blick auf die vor ihm liegenden Papiere, richtete dann einen düsteren Blick auf Marlow und entgegnete: »Ihre Loyalität der Königin gegenüber steht in Frage, Mr. Marlow.« Er erschrak. Doch er beherrschte die Kunst des Schauspielers und ließ sich nichts anmerken. Der Erzbischof von Canterbury, ein kleiner, vierschrötiger Mann, ergriff nun das Wort. »Was wissen Sie über den Bühnendichter Thomas Kidd?« Marlow antwortete kühl: »Wir kennen uns gut, haben uns sogar 2 Jahre eine Wohnung geteilt.« »Kidd behauptet, Sie seien enge Freunde.« »Ich würde ihn als einen Bekannten bezeichnen. Wir haben uns in letzter Zeit nicht sehr häufig gesehen.« »Hat er jemals Abschriften für Sie angefertigt?« »Er ist Lohnschreiber und fertigt gute Abschriften. Kann sein, dass ich ihn einmal gebeten habe, etwas für mich zu kopieren. Ich erinnere mich nicht.« Marlow starrte auf den Spitzensaum seines Ärmels, zwang sich dann jedoch, den Blick wieder den Amtsträgern zuzuwenden. Der Präsident fragte mit einem gefährlichen Unterton in der Stimme: »Dann bestreiten Sie also, dass Sie der Verfasser einer von Kidds Hand verfertigten ketzerischen Abhandlung sind?« »Ja, das bestreite ich. Ich weiß gar nicht, was das für ein Traktat sein soll. Ich bin verantwortlich für meine eigenen Schriften, nicht aber für Ketzereien anderer Leute.« Blitzschnell schob der Erzbischof nach: »Dann übernehmen Sie die Verantwortung für Ihre eigenen ketzerischen Schriften?« Marlow erschrak erneut, suchte in seiner Verwirrung Blickkontakt zu Lord Strange, der mit der Andeutung eines Lächelns antwortete und sagte mit sicherer Stimme: »Ich verfasse keine ketzerischen Abhandlungen, Eure Lordschaften. Aber es gibt verschiedene Personen, die Sie des Atheismus und der Ketzerei beschuldigen.« »Dann lügen diese Personen.« Lord Packering beugte sich zu Robert Cecil hinüber und sie flüsterten eine Weile miteinander. Dann erklärte Packering mit monotoner Stimme: »Der Rat wird weitere Untersuchungen durchführen. Wir werden Klage gegen Sie wegen Ketzerei und Atheismus erheben.«